Das ist der Wertekompass, der Podcast von der EVP, der Orientierung gibt im Politdschungel. Mein Name ist Dominik Teubert und mit meinen Gästen rede ich über ihr Leben, ihr Engagement und die Werte, die uns in dem leiten. Wäre ich 20, 25 Jahre früher auf die Welt gekommen, hätte ich ins Gefängnis müssen. Mein Verbrechen? Ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, im Kriegsfall dazu gezwungen zu sein, andere Menschen zu töten. Nur weil sie auch gezwungen werden, mich zu töten. Bis 1996 sind in der Schweiz jedes Jahr hunderte junge Männer für die Verweigerung vom Militärdienst zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. 12'000 Männer sind allein zwischen 1968 bis 1996 gewesen. Wo ich 20 Jahre später, 2016, die Aushebung musste, hat es zum Glück anders ausgesehen. Ich durfte Zivildienst leisten. Über die historische Geschichte in der Schweizer Politik reden wir in dieser Wertekompass-Episode. Mein Gast, mit dem ich über das Thema reden darf, ist schon als Vater vom Zivildienst bezeichnet worden. Wieso, werden wir in dem Gespräch hören. Auf jeden Fall kennt ihr den Zivildienst und Geschichte dahinter so gut wie kaum einen zweiten. Herzlich willkommen, Altnationalrat Heiner Studer. Ja,
besten Dank, ich komme gerne zu dem Thema.
Heiner, du hast Jahrgang 1949. Hast du damals dich Dienstpflicht gefügt? Oder hast du Gefängnisstrafe verbüßt?
Ich habe mich ja im 68 stellen. Und da muss man sehen, wir sogenannte 68er sind so eher kritisch zu Institutionen gewesen. Beim Stellen ist klar geworden, dass ich zu einem Grad komme, den es heute nicht mehr gibt. Der Hilfsdienst, HD. Und weil ich eine Schreibmaschine schreiben und stenografieren konnte, habe ich mich dafür eingesetzt, dass ich ja Büroordonnanz werden durfte, aber sie haben mich nicht gebraucht. Ich sage zum Glück, das hat mir die Chance gegeben, mich für Zivildiensteinführung zu engagieren.
Wenn du jetzt müssen Dienst leisten an der Waffe, wäre das für dich ein Grund gewesen, um ins Gefängnis zu gehen, wenn es anders gekommen wäre mit dir?
Also, wenn ich als tauglich erklärt worden wäre, dann hätte ich verweigert. Mir ist ganz bewusst, dass ich damals unweigerlich im Gefängnis gelandet wäre. Aber ich muss sagen, ich war bereit. Und darum weiss ich, wie es Menschen geht, die vor dieser zentralen Frage auch heute stehen. Nehme ich etwas in Kauf, für das mir wichtig ist?
Die Zeit war recht lang, wo das so Geld hat, dass es Strafen gegeben hat. Es ist seit der Einführung der Militärdienstpflicht 1874 eben bis 1896. Nimm uns doch mal zurück in die Zeit. Wie ist es dort einem jungen Mann ergangen, der Militärdienst verweigert hat?
Man muss einfach schon sehen, durch das, dass unser Land ja nie in einem Angriffskrieg war, sondern die Armee auch nur den Zweck hatte für die Verteidigung. Und man in dieser Phase zwei Weltkriege erlebt hat, ist es einfach normaler gewesen, dass junge Männer auch im Militär waren. Aber die dort schon verweigert haben, ich kenne sie schon in den 20er, 30er Jahren, die haben es nicht einfach gehabt.
Und das hat ja dann, ich würde mal sagen, sehr einen höheren Stellenwert gehabt. Gerade auch, du hast die zwei Weltkriege angesprochen, die Landesverteidigung, ein wichtiger Teil des Staates, oder? Das kann man eigentlich auch sagen, heute noch, man will wieder das Militärbudget erhöhen. Wie muss man das einordnen damals? Man hat doch irgendwie auch ein bisschen mit höheren Strafen abschrecken, dass es irgendwie die wichtige Funktion untergraben wird. Hast du das auch können verstehen?
Es hat eben auch eine Änderung in der Wirtschaft gegeben. Okay. Vorher war es so, dass du in der Wirtschaft nur eine Führungsposten hast können bekommen, wenn du die sogenannte Zentralschule im Militär gemacht hast. Ja. Und auch die Unternehmungen, denen Leute bereit sind, die Sekretärin im Geschäft zur Verfügung stellen für das. Also da ist Bürger und Soldat eine Identität gewesen. Und das hat auch geändert, gerade in den 60er Jahren. Ist also nicht mehr der am willkommensten gewesen bei einem Job, der den höchsten Grad hatte, sondern die höchste Kompetenz.
Das ist ja etwas, wo ich finde es spannend. Aber es hebt sich bis heute noch ein bisschen. An der Aushebung zumindest mag ich mich erinnern, was sie gefunden haben, ja, das ist dann Führungserfahrung, die man dann hat. Das ist dann sehr gefragt in der Wirtschaft, kann man besser Karriere machen. Ich höre es immer seltener, dass es tatsächlich einen Unterschied macht im Beruf. Ja. Aber damals war es noch fester verankert, auch in den Köpfen der
Unternehmen. Das war völlig identisch. Also ich habe eben mal eine kennende Leitungsfunktion, zum Beispiel in der BBC, wo sie einfach, weil sie einen höheren Rang haben, militärisch freigestellt worden sind für das. Und die Sekretärin hat die Arbeiten dürfen machen, die einem militärischen Grad dient hat. Das kann man sich heute ja nicht mehr vorstellen, sondern man will die Arbeitskraft der Person und die Kompetenz, die sie reinbringt.
Mhm. Aber gehen wir nochmal auf den Punkt ein. Eben, du hast gesagt, du selber hast nicht Militärdienst verweigert, andere in dieser Zeit schon, eben viele junge Männer, es sind mehrere hundert gewesen jedes Jahr. Was hat so einen jungen Mann durchgemacht, der gesagt hat, ich will per se keine Militärdienst leisten? Was sind das die Schritte gewesen?
Das muss man eben sehen im Zusammenhang von der sogenannten Gewissensfrage. Ich rede jetzt erst von der Frage. Im Moment, wo es für dich eine tiefe Überzeugung ist, da werde ich nicht mitmachen, ist eben keine Gewissensnot mehr gewesen. Ein Gewissensmord ist, wenn du auf dem Weg bist, zum Klären. Im Moment, wenn du Klarheit hast, ist es keine Not mehr, sondern eine Überzeugung, und für die bist du angetreten. Und die ich erlebt habe, waren dort ein Haufen Prozesse, wo man auch als Zuschauer gegangen ist und so weiter.
Also Gerichtsprozesse?
Gerichtsprozesse, ja. Die waren ja öffentlich und dort sind... Da habe ich eine ganze Reihe von denen erlebt, zu meiner Generation, die sie sind. Aber eben für die war es klar, ich nehme das auf mich. Hätte aber Konsequenzen gehabt, dass in vielen Kantonen jemand nicht hätte können in einen Beamtenstatus kommen, weil er eben im Gefängnis war.
Vorstrafe gehabt, ja.
Das ist vor allem, das sind eigentlich so Nebenstrafen, die da damit waren. Zum Beispiel im Kanton Graubünden habe ich Beispiele, wo jemand nicht einmal hätte Pfleger werden können, in einem Heim, aus dem Grund. Und dabei war das vielleicht gerade jemand, der das Gespür hatte für die Menschen, die hätten gepflegt werden sollen.
Und ich habe jetzt gelesen, dass es eine Strafe gegeben für mehrere Monate, ein halbes Jahr oder so etwas. Also ist man da wirklich ein halbes Jahr in der Kiste gehockt, dafür, dass man die Dienst leisten wollte? Oder ist man nachher schon irgendwie Freizeitausgang?
Man muss einfach sehen, in diesem Übergang war natürlich noch der Kampf von den Traditionellen bis zu denen, die es offen gesehen haben. Oder?
Also meinst du am Schluss von der Zeit, wo man es dann, bis man es abgeschafft hat?
Genau. Genau. Sonst wäre die Abschaffung nicht durchs Volk gekommen. Ich weiss noch gut, wie wir damals... Der Chef vom Bundesamt für Adjutantur, der Chef für die Feldprediger und alles zuständig, gesagt hat, jetzt müssen wir doch endlich eine Lösung haben. Das bringt uns nichts und den anderen nichts. Also, es hat vor allem die im militärischen Bereich gegeben, die Führungsaufgaben hatten, die sehen, man muss eine Lösung bringen. Ich bin zum Beispiel nicht für die Abschaffung von der Armee. Wir brauchen eine gute Verteidigung. Der Zivilschutz soll auch seinen Auftrag haben. Aber für mich ist es nicht mein Auftrag, für andere auch nicht. Ich habe dann, weil der HD abgeschafft worden ist, der war mir sympathisch, HD-Läppli habe ich eben geschätzt, der HD-Soldat Läppli. Da muss man sympathisch sein. Ich habe 12 Jahre Zivilschutz gemacht, aber wir haben eben zu Wettigen Zivilschutzorganisationen gehabt für Zeiten, wo Bedrohungen sind, nicht militärische, sondern andere Fragen.
Ja. Ich möchte noch ein bisschen auf den Ablauf in die Zeit ein bisschen genauer kommen, von der politischen Entwicklung. Du selber bist ja von 1970 bis 1976 Zentralsekretär von der EVP, also heute würde man sagen Generalsekretär, als Sekretariat von der Bundespartei geleitet. Dann recht kurz darauf ist es zu einer Volksabstimmung gekommen, wo wo das Volk entschieden hat über einen Vorschlag vom Parlament, dann eigentlich basierend auf einer Volksinitiative, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Es war die sogenannte Münchensteiner Initiative, die im Sinn von einer allgemeinen Formulierung war.
Und das also gibt es ja heutzutage glaub, recht selten, weil man ein bisschen Angst hat, dass dann das Parlament irgendetwas daraus macht.
Ja.
Damals hat dann eine Vorlage gegeben, die ist mit 62% klar abgelehnt worden. Wie war die Debatte zu dieser Zeit? Und vielleicht auch gerade, wie hat sich die EVP positioniert in denen?
In diesen Fragen war die EVP immer für einen Zivildienst. Mhm. Schon unser früherer Nationalrat Willi Sauser hat im 1964 ein Postulat eingereicht für eine Lösung für die Frage der Dienstverweigerung.
Ja.
Und wenn man noch weiter zurückgeht in den 20er Jahren, hat der Schöpfer von unserem ersten Parteiprogramm, der Basler Professor Bechtold, wo eine Petition für den Zivildienst gehst, aufgerufen, eigentlich sollte man nicht eine Petition unterschreiben, sondern gerade einführen. Also die Linie ist die EVP grundsätzlich so. Okay. Natürlich hat es immer Leute auf beiden Seiten, die Mühe haben miteinander, aber das Land braucht eine Verteidigung, aber es braucht auch den Dienst, den Zivildienst. Wo soll eben auch der Gesellschaft dienen? Nicht nur einem selber, sondern auch dem Einsatzgebiet.
Und die öffentliche Debatte, eben, es hat dann ein Nein gegeben. Kannst du uns das kurz schildern? Was sind dort so, muss man sich das vorstellen?
Dort muss man einfach sehen, und das hat mir bei einer Fernsehsendung Eva Segmüller gesagt, die CVP-Präsidentin war, ganz offen gesagt, wissen, solange wir als Kriegsgeneration erleben, wird es nicht länger. Oder es braucht einen Generationenwechsel. Sie hat sich auch engagiert, dass es eine Lösung gibt, aber man wird es nicht erreichen. Und dann ist auf 84 Tatbeweisinitiative gekommen.
Ja, genau.
Zu der haben wir von der EVP eine Vernehmlassung abgegeben, wo das konkret auch gesagt hat, wie man es machen könnte. In der bin ich Abend für Abend zwei Monate lang irgendeiner Veranstaltung gewesen, als Referent, habe Interview gegeben und die ist wieder abgelehnt worden. Ja. Aber der Tatbeweis hat damals die Chance gehabt, erklärt zu werden.
Also mit Tatbeweis die Vorstellung von, man beweist seinen eigenen Gewissenskonflikt durch das, dass man eben bereit ist, einen aufwendigen, langen Dienst zivil zu leisten.
Eben, weil erst ja im 93 dann hat es ja dann eine Änderung von der Bundesverfassung gegeben, wo einfach den Absatz beigeführt hat, dass ein ziviler Ersatzdienst eingeführt wird, ohne Beschreibung und Detail und dann auf der Gesetzgebung geklärt.
Ich möchte noch ein bisschen auf einen Schritt noch vorher, bevor man das eingeführt hat, die Debatte auch über, was ist denn wirklich ein guter Grund zum Zivildienst zu leisten, ist sehr spannend gewesen. Wir haben da ein Zitat vom Bundesrat Rudolf Gnägi, das er in einem Interview vom SRF gegeben hat.
Der politische Dienstverweigerer, das ist ein Überzeugungstäter und nicht ein Gewissenstäter. Ein solcher Dienstverweigerer ist nicht in einer schweren Gewissensnot.
Man hat da die Unterscheidung gehört, oder ein politischer Überzeugungstäter oder eben jemand aus einem Gewissenskonflikt heraus, ist doch auch ein bisschen eine willkürliche Unterscheidung. Oder wie hast du das damals wahrgenommen?
Es ist vor allem jahrelang der Versuch gemacht worden, zu klären, wer kann beurteilen, was ein Gewissensentscheid ist.
Mhm.
Was heisst das? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Und durch das ist nie auf dieser Basis Klarheit geworden. Also der Grundsatz ja, ein Ersatz ja. Aber erst eben, und da kommt der Zusammenhang schon zur Tatbeweisinitiative, die können zeigen, dass das einzige objektive Kriterium ist das, dass jemand parat ist, einen längeren Dienst zu leisten, als der Militärdienst wäre. Also der Grundsatz, ich bin bereit, eine längere Zeitspanne zu dienen und dafür ist es glaubhaft, dass es ein Gewissensentscheid ist. Und das ist bis jetzt auch so geblieben, auch wenn es wieder eine Debatte gibt über das.
Ja, aber also das, was wir jetzt gehört haben von dem Altbundesrat, das hat schon einmal gezeigt, eben, man ist sich dann nicht so ganz sicher, man will dann schon irgendwie, es darf nur aus den richtigen Gründen sein, warum Zivildienst ist. Und darum sind wir ja zuerst eigentlich dann in die Zeit hineingekommen mit der Gewissensprüfung. Ja. Also die erste Änderung, wo man dann Zivildienst eingeführt hat, war die Abstimmung 1991 gewesen, mit 56% angenommen.
Ja.
Und hat dann die Umsetzung 1996 können starten.
Ja.
Man hat nicht mehr ins Gefängnis müssen. Mit einem Gewissenskonflikt.
Ja.
Schon mal eine Verbesserung oder ein paar hundert Männer, die kurz vorher noch jedes Jahr ins Gefängnis gekommen sind. Aber du hast uns dazu auch einen Artikel mitgebracht und für das gehen wir in unsere Rubrik rein. Schlagzeilen. Die Schlagzeile, die du, Heiner, uns mitgebracht hast, ist aus dem Jahr 2006. Der lange Gang durch die Gewissensprüfung. Das ist da in deinem Archiv einen Zeitungsartikel rausgenommen. Wie ein junger Mann sein Innerstes durchleuchten lassen muss, wenn er Zivildienst leisten möchte. Heiner, eben der lange Gang durch die Gewissensprüfung. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das für einen jungen Mann, der den Gewissenskonflikt hatte, was hat der für einen Prozess müssen durchlaufen?
Es ist so, dass wer hat wollen Zivildienst, hätte das müssen schriftlich begründen.
Mhm.
Und zwar so begründen, dass es für eine Kommission von mehreren Mitgliedern einleuchtbar war.
Okay.
Und das hat dazu geführt, aber, dass die eloquent waren, haben dann vor der Kommission beim Begründen haben sie anders angebracht als junge Männer, die einfach ja nicht so haben können reden.
Also du würdest sagen, es war eigentlich ein Debattiertest.
Ja. Ja, ich habe es zum Beispiel erlebt, an einem jungen Mann zu Wettigen, aus einer Nachbarstrasse, und ich dachte, warum ist jetzt dem Zivildienst? Ich habe gefragt, du, wie hast du das gemacht? Ja, ganz einfach. Man weiss ja, was so gefragt wird.
Ja.
Und du musst einfach so antworten. Also, ja. Es ist dann illusorisch, dass es richtig ist.
Und, aber wie hat man können durchgehen? Sagen?
Ja, es hat solche, die nicht angenommen worden sind und haben können einen Rekurs machen. Das ist natürlich eine Rekursmöglichkeit. Mhm. Und viele von denen, die nicht angenommen sind, sind dann durchgekommen. Andere haben aufgegeben. Aber der Bund hat das ganze Verfahren mit der Gewissensprüfung pro Jahr 3-5 Millionen Franken kostet. Ja. Nur der Teil. Ja. Und dann nach ein paar Jahren, als ich eine Motion eingereicht habe zur Abschaffung der Gewissensprüfung, ist sogar der Präsident dieser Kommission, der Toni Keller, der einen Militär einen höheren Angehörigen hat, gesagt, öffentlich, aufgrund der Erfahrungen bin auch ich so weit, dass man jetzt sagen kann, es braucht es nicht.
Ja. Es braucht es ist die Prüfung nicht.
Ja. Aber eben, es ist alles in allen klar gewesen, von immer her, ein Gewissensentscheid, eine tiefe Überzeugung, vielleicht ist es nur auf die tiefe Überzeugung, ein Gewissen, die kann nicht jemand Aussenstehenden prüfen, sondern höchstens als glaubhaft wahrnehmen. Und darum ist der Tatbeweis, also nach wie vor das, aufhebt.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum man dich heutzutage als Vater vom Zivildienst oder einer von den Vätern vom Zivildienst sieht, weil du eben mit deiner Motion, du warst damals Nationalrat gewesen, für die EVP Kanton Aargau, hast du den Vorstoss eingebracht, dass man jetzt eben den Tatbeweis umsetzt. Das haben wir ja heute noch. Also Tatbeweis, mein Dienst ist deutlich länger gegangen als im Militär.
Oh.
Ich habe eineinhalb Mal so lange Dienst geleistet.
Richtig.
Und mit dem eigentlich unter Beweis gestellt, dass ich wirklich einen Gewissenskonflikt hätte mit dem Militärdienst. Das ist 2008, 2009 umgesetzt worden.
Ja, Also auf den 1. April 2009 ist es eingeführt worden, ein Gesetz. Aber du hast ja sicher in deinem Zivildienst etwas für die Gemeinschaft Sinnvolles gemacht.
Bin ich überzeugt davon, ja, genau. Wenn es jetzt
50% länger war, ist es immer noch sinnvoll. Und das ist da, ich habe immer wieder Kontakt mit Einsatzbetrieb gehabt, oder immer noch. Und wenn ich dort irgendeinen aufgestellten jungen Mann sehe, dann ist es klar, das ist ein Zivi, der etwas Sinnvolles macht. Ja. Und die Institutionen brauchen Zivi heute. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es heute wäre im Sozial-, im Umweltbereich, Gesundheitsbereich, wenn es den Zivildienst nicht mehr in dem Ausmaß gäbe.
Jetzt hat das aber auch Auswirkungen gehabt, die Umstellung auf den Tatbeweis. 2008, eben noch vor der Umsetzung, ja. 1600 Zulassungen. Heute im 2025 7211 ist es letztes Jahr gewesen, 25. Also Gegner vom Zivildienst oder von dieser Lösung sagen, dass die Zahlen explodiert. Kann man denn da sagen, haben die wirklich alle einen Gewissenskonflikt oder haben wir jetzt da wirklich mit dem Tür und Tor aufgemacht, dass alle, die jetzt da lieber im Zivildienst gehen, dort hingehen?
Ich kann sagen, ein Jahr nach Einführung bin ich interviewt worden vom Fernsehen zu den erschreckenden Zahlen. Ich habe gesagt, nein, das ist doch ein Erfolgsmodell. Ein Erfolgsmodell, dass das für viele nicht Motiv ist, sich rauszuziehen, sondern ich wollte einen Dienst in diesem Land machen, aber auf andere Art. Also ist ein Erfolgsmodell, das muss man positiv verkaufen. Und?
Weil die Alternative der Blauweg wäre.
Ja.
Also Blauweg, eben, dass man dann einfach sich krank schreiben lässt oder so. Da gibt es ja lustigerweise sogar Online-Anleitungen dafür.
Ja,
das habe ich auch speziell gefunden.
Also das finde ich
psychische Probleme sind ganz schwierig zu überprüfen. Ja, ja. Dann kann man gerade sehr schnell sich krank schreiben lassen.
Und dann gibt es da natürlich auch die unterschiedlichsten Medizinalpersonen. Und ich habe Mühe mit dem blauen Weg, weil viele von diesen jungen Männern wären geeignet für einen zivilen Einsatz. Sie wären geeignet. Und das Risiko ist jetzt, wenn man Gesetzgebung so machen will, dass weniger aufgenommen werden, heisst es eben nicht, dass die dann nicht durchkommen in den Zivildienst, dann nachher plötzlich im Militär landen. Das ist eine Illusion.
Das ist aber, glaube ich, trotzdem, also das ist ja das Ziel, sagen wir mal, von einer bürgerlichen Mehrheit im Parlament. Sie sagen, wir haben zu wenig Leute im Militär, die hohen Zulassungen sind ein Dorn im Auge. Wir wollen Gewissensprüfung vielleicht wieder einführen. Das ist auch schon im Parlament diskutiert worden. Es geht um eine Sicherheitsdienstpflicht, dass man einfach sagt, Zivilschutz, Militär, mehr gibt es nicht mehr. Oder dass man eben jetzt auch mit der aktuellen Revision der Zivildienst weniger attraktiv machen. Für das, so können wir wie mit unserer Rückschau im heute an, in der bevorstehenden Änderung, wo wir am 14. Juni darüber abstimmen mit dem Zivildienstgesetz. Das ist ein Gesetz, das durch das Parlament durchgegangen ist. Der Zivildienst betrifft vor allem, zielt auf den Wechsel vom Militär im Zivildienst ab. Und dagegen hat es ein Referendum gegeben von Grünen, SP, EVP und Zivilorganisationen. Darum stimmen wir jetzt dann ab. Um was geht es? Kannst du uns kurz schildern, was ist das Ziel von dieser Mehrheit und wie siehst du das, wie ordnest du das ein mit deiner Perspektive?
Also das Ziel von der Mehrheit ist, die Anzahl Zivilienschleichende drastisch zu senken.
Ja.
Sie behauptet, mit diesen Massnahmen können wir es um 40% reduzieren.
Zulassungen, ja.
Aber es gibt keine glaubwürdigen Fakten, die sagen, dass das bringt. Das ist einfach Zielsetzung.
Also und die Frage ist ja auch noch, ob das dann heisst, die bleiben im Militär.
Aber, ja, das ist
genau. Wieder. Aber auf den Zivildienst ist es die Abschätzung.
Sagen, ich motiviere natürlich, ich bin ja viel von jungen Leuten gefragt wurden, die in dieser Phase waren, sagen, ich empfehle, den Entscheid zu überlegen, bevor es anfängt. Und überlegen grundsätzlich, ist es so klar, dass ich in den Zivildienst...
Also du meinst, bevor man in die RS gehen würde oder so?
Mhm. Weil ich in einem Punkt eben die Leute aus dem Militär verstehe, dass natürlich eine ganze Reihe, die RS gemacht haben oder sogar weitergemacht haben, auch Kompetenzen sich angeeignet haben und nachher nicht gebraucht werden. Also in dem Punkt verstehe ich den Einwand. Darum verstehe ich auch, dass es da auch bei gewissen Leuten kann ein ungutes Gefühl geben.
Ja, also ich meine, ich erlebe das schon auch in meinem Umfeld. Ich würde aber, glaube ich, schon an der Vermutung zu einem gewissen Teil recht geben, dass es eben auch junge Männer gibt, die ins Militär gehen und dann wie einfach merken, ja, es ist ein bisschen mühsam und dann mache ich lieber jetzt Zivildienst, das ist ein bisschen, stelle ich mir angenehmer vor. Und dann eben man sieht, das sind dann die, die haben RS gemacht und dann irgendwann findet sich, gehe jetzt in den Zivildienst. Aber für mich ist trotzdem die Frage so, oder die Annahme dahinter, hinter dieser Revision, wenn man da ganz viel Steinweg legt für so einen Wechsel, ist ja, entweder hast du einen Gewissenskonflikt von Anfang an, dann weisst du es mit 16, 17 schon, dass du den hast und dass du den Zivildienst willst, oder sonst kommt er auch nie auf.
Auf jeden Fall ist es gut, wenn sich ein junger Mann mit 19 mit dieser Frage auseinandersetzt. Mhm. Ich habe auch schon vorgeschlagen...
Aber das ist ja trotzdem gut möglich, dass es erst später kommt.
Ja, dass man sich erst dann auseinandersetzt. Da bin ich auch nicht für die Einschränkung, dass man es nicht mehr kann. Aber ich weiss, dass es auch die gibt, die unsicher gehen sollen oder sollen das und es probiert haben, nachher gemerkt, es geht nicht. Das wäre nicht nötig. Es gibt aber auch die, wie der vorher EVP-Generalsekretär, wo... er ist ein vorheriger EVP-Generalsekretär, der auch zuerst im Militär war, dann in den Zivildienst gewechselt hat und auch hat können begründen öffentlich, was sind seine Gründe, dass er den Wechsel gemacht hat. Ja.
Und da wird jetzt das Parlament das schwieriger machen, den Wechsel. Es gibt diverse Massnahmen. Ich finde jetzt nicht alle so schlimm.
Nein, eben nicht. Also ich kann sagen, unsere beiden Nationalräte haben nicht alle von denen abgelehnt. Ja. Sie haben darum gesagt, man kann über jede Einzelmassnahme diskutieren und sagen, wenn es nur die wäre, dann könnte man es
nicht laufen. Wieso sagst du trotzdem Nein zu der Vorlage?
In der Gesamtwertung. Ich finde, die Gesamtheit von diesen sechs ist ein Zeichen, dass das Ziel der Revision ist, Schwierigkeiten zu machen für den Zivildienst als Institution. Das ist eigentlich, und dass behauptet wird, dass es zu wenig Leute hat für das Militär, aber alle verfügbaren Zahlen zeigen, es hat genug und es wird auch in den nächsten Jahren genug haben. Also die Bestandesproblematik ist nicht so, wie behauptet wird.
Das ist ja sicher ein grosser Punkt, oder? Die Bestandesthematik, das ist eigentlich das Ziel dahinter. Wieso kommst du zu einem anderen Schluss? Weiss nicht der Bundesrat am Schluss am besten, wie viele Leute es braucht?
Ja, also ich halte mich an Zahlen vom Bundesrat.
Ja.
Und die bundesrätlichen Zahlen zeigen, es längt. Wenn etwas anderes behauptet wird, sind Zahlen vom Bund. Die längen. Und darum ist es ein Zeichen, es ist nicht eine Not beim Militär, nicht eine Not, sondern es ist der Ärger ab dem Zivildienst und der Ärger ab dem, dass der populär geworden ist. Ja. Denn heutzutage kann auch jemand für einen Regierungsrat kandidieren und Zivi gewesen sein. Beispiel Tommy Jourdan. Der hat unseren Regierungsrat Basel-Land. Er war Zivildienstleister. Das war doch bei seiner Wahl überhaupt kein Thema. Aber 20 Jahre früher, da wäre man dran gekommen. Man kann doch nicht einen Verweigerer in eine Regierung wählen. Eben, das ist heute möglich. Das ist die positive Seite.
Ja. Jetzt werden wir über das abstimmen. Wir sind gespannt, was die Bevölkerung sagt. Ich glaube, der Zivildienst ist eigentlich anerkannt in der Gesellschaft als Mehrwert auch? Ich glaube, das ist ja die Frage drin. In dem, oder es geht ja zum einen um den Wechsel. Ist es fair, wenn man da auch noch nach dem Start von der RS wechseln will oder später? Aber es geht am Schluss auch darum, was sind die realen Auswirkungen von so einer Revision. Eben 40% weniger Zulassungen, merkt man im Klassenzimmer, wo man vielleicht Zivis hat, die helfen. Man merkt es in der Pflege, in der Betreuung von Personen. Ich bin in der Jugendarbeit tätig, das ist ein Bereich, wo gesellschaftlich wichtig sind.
Darum möchte ich schon noch zu dem einen der Väter des Zivildienst etwas sagen. Warum? Eben wegen dieser Motion zur Abschaffung von der Gewissensprüfung. Und in der Zwischenzeit sind aus dem Parlament immer wieder Vorstöße gekommen, zu prüfen, ob man zurück zur Gewissensprüfung. Und der Bundesrat hat jedes Mal begründet, dass das keine Alternative ist. Es gibt keine Alternative für mich. Und trotzdem ist wieder ein Postulat in der Prüfung. Und da bin ich jetzt zuversichtlich, dass das gesetzgeberisch nicht durchkommt. Weil da, wenn es über das eine Abstimmung gäbe, bin ich überzeugt, dass man die ganz gut könnte gewinnen.
Jetzt ist der Zivildienstverband, ist da auch natürlich beteiligt in dem Referendum. Du bist früher Präsident gewesen.
Ich bin der erste Präsident gewesen, der begründet worden ist.
Von dem Zivildienstverband. Und Sie sagen auch, die Revision ist auch darum so wichtig, weil es jetzt eben ganz viele weitere Pläne gibt mit der Schwächung. Du hast die Gewissensprüfung wieder Einführung angesprochen. Es geht generell darum, ja, will man überhaupt oder in welcher Form noch einen Zivildienst. Siehst du es auch ein bisschen als einen Grundsatzentscheid, dass wenn das Volk jetzt sagt, wir stehen hinter dem Zivildienst, dass es dann Auswirkungen auf andere Reformen hat?
Ich befürchte, dass wenn jetzt die Ablehnung nicht allzu gross würde am 14., dass dann weitere Schritte relativ rasch kommen. Ja. Darum brauchen wir eine Ablehnung vom Gesetz oder wenn schon, eine hohe Minderheit. Mhm. Dass man sieht, etwas, das weiterging, hätte keine Chance. Und darum habe ich mich auch entschlossen, doch, ich kämpfe und mache so weit mit, als es eben einfach Sinn macht. Weil ich, es ist für mich nicht nur mein Lebensthema, es ist es, oder? Von 19 bis jetzt. Aber ich bin überzeugt, dass der Zivildienst mit diesen Möglichkeiten und diesen Einsatzmöglichkeiten einfach etwas ist, das man nicht wiedererfinden
könnte. Ich finde dieses Engagement rund um den Zivildienst sehr, sehr spannend, sehr eindrücklich. Und dort zeigt sicher auch deine Werte. Wir gehen für das noch in unsere weitere Rubrik hinein und hören nachher ein Zitat von dir. Lebenswert.
Mir war es immer wichtig, das Leben, das gesellschaftliche Leben zu gestalten. Und wenn man das Leben gestalten will, dann braucht es auch eine Wertehaltung. Meine sind einige Grundwerte, die ich aus der Bibel nehme. Ist das Nächstenliebe, Lebensschutz, Schutz von der Umwelt und tragende Werte umzusetzen für das Volkswohl.
Wir haben jetzt gehört, das war ein Interview, das du Messerf mal gegeben hast, Radiointerview. Wie prägen die Werte deine Politik? Kannst du uns da mal wie noch ausführen? Oder vielleicht auch gerade im Zivildienst drin. Was sind dort Werte, die dazu führen, zu deiner Haltung, zu deinem politischen Engagement?
Das ist schon der Zusammenhang, warum ich schon als Jugendlicher immer Politik machen
wollte. Ja.
Immer. Ich habe nie etwas anderes machen. Aber mir war immer klar, ich wollte Politik machen mit der Haltung, die ich als Christ habe. Also die Verantwortung für die Gemeinschaft. Und dass es da und nicht darum geht, dass ich möglichst viel profitiere, vor allem nicht materiell, sondern dass ich kann Grundlagen schaffen für möglichst viele, wo das eben als sinnvoll anschauen und nicht für sich selber sich wehren können.
Bist du mit dem ein Aussenseiter in der Politik? Weil sonst ist doch das Bild von einem Politiker Fokus auf Macht, Fokus auf die eigene Interessensgruppe.
Es war interessant, als ich so etwa neu in den Grossrat gekommen bin, war ich an einer Debatte beim Adler Tagblatt und der alte Verleger Wanner, also der Vater vom jetzigen Chef, Peter Wanner, war dabei und hat nachher gesagt, für ihn sage ich ein idealistischer Realist. Okay. Ich fand, das ist eigentlich die schönste Beschreibung. Du kannst es auch umgekehrt nehmen. Aber das, du bist ein Idealist, du hast ideelle Ziele, verfechtest, aber du weißt, du musst konkrete Schritte machen. Wenn du konkrete Schritte machst, bringst du nichts aus. Und vielleicht heisst das, zwei Schritte führen und einen zurück. Aber es geht gleich vorwärts. Von daher hat mich das eine gute Bezeichnung gedacht.
Ideeller Realist, ja. Der hat dazu geführt, dass wir heute einen Zivildienst in der jetzigen Form haben. Wir werden schauen, ob es weiter besteht. Heiner Studer, danke vielmals für das spannende Gespräch und vor allem danke für dein grosses Engagement für die Schweiz, für den Zivildienst und dafür, dass ich nicht ins Gefängnis haben müssen.
Ja, schön.
In dieser Episode sind wir eingetaucht in ein Stück Politgeschichte, das sich bis heute auswirkt. Danke fürs Zuhören. Schaut mehr zu unserem Podcast Wertekompass auf politdschungel.ch. Da könnt ihr vorbeischauen, uns schreiben oder auch euch melden, wenn ihr eine Idee habt für eine weitere historische Episode vielleicht in unserem Podcast.